Irgendwie stehe ich heute im Licht. Nein, ich meine den. Jetzt ist viel besser, ja. Jetzt sehe ich euch auch wieder. Ich möchte euch bitten, aufzustehen, wenn ich den heutigen Predigttext lese aus dem Römerbrief, Römer Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift. Von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch und nach dem Geist, der heiligt, eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden, zu denen auch ihr gehört, die ihr berufen seid von Jesus Christus. An alle geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen wunderbaren Brief Paulus an die Gemeinde in Rom. Danke für deine Botschaft von dir, wie du bist und was du Großes getan hast. Wir möchten dich bitten, dass du uns diesen Brief heute Morgen und auch weiter aufschließt, dass du redest, dass du uns begegnest, dass du uns stärkst, tröstest und korrigierst. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen. Amen. Römerbrief. Die Gemeindeleitung hat beschlossen, dass unser nächstes Thema der Römerbrief sein soll als Predigtreihe. Und ich freue mich drüber. Ich mag den Römer ganz besonders. Es ist auch genau passend zum kommenden Jahr 1517, Reformationsbeginn. Wir haben nächstes Jahr 2017 Jubiläum, 500 Jahre Reformation. Und da passt der Römerbrief ganz besonders. Ich habe überlegt, wie beginne ich den Römerbrief? Ich soll ja eine Einführung machen. Meine Frau meinte, zeig doch Bilder von Rom. Ja, hätte ich ganz viele. Und das werde ich auch ein anderes Mal gerne machen. Möchte euch gerne ein anderes Mal hineinnehmen in Rom, wie die Gemeinde dort gelebt hat. Aber heute möchte ich anders beginnen. Ich möchte beginnen, was Martin Luther zum Römerbrief gesagt hat, geschrieben hat. Luther: Dieser Brief ist das eigentliche Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauterste, also das reinste Evangelium. Dieser Brief ist wohl würdig und wert, dass sie ein Christenmensch nicht nur von Wort zu Wort auswendig wisse, sondern dass er auch täglich damit als mit täglichem Brot der Seele umgehe. Denn sie kann nimmer zu viel und zu gründlich gelesen oder betrachtet werden. Je mehr sie behandelt wird, umso köstlicher wird sie und schmeckt sie. Ich frage jetzt nicht, wer auswendig kennt den Römerbrief. Denn da müsste ich gleich selber passen. Aber ich möchte uns Mut machen zu diesem täglichen Umgang mit dem reinsten Evangelium als unserer Speise. Der Andreas hat schon so angesetzt, Erntedank, da sind ja Köstlichkeiten hier vorne, hier unter mir. Aber was ist das für eine Köstlichkeit? Und wie dankbar können wir Gott sein, dass er uns diese Speise gibt und im Römerbrief ganz, ganz besonders. Deshalb, ich freue mich auf den Römerbrief. Ein Brief. Wer schreibt an wen? Da heißt es, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium. Der Brief ist vom Apostel Paulus. Und Paulus setzt vorweg, er ist ein Sklave Christi, ein Diener Christi. Nicht irgendwem dient er, sondern Jesus. Jesus ist sein Herr. Das wird ein Thema sein hier im Römerbrief. Er ist ausgesondert zu predigen das Evangelium. Gott hat ihn extra an eine besondere Position gesetzt, um dieses Evangelium weiterzugeben. Und das an eine Gemeinde, die er noch gar nicht kennt, die er noch gar nicht kennt, die ihm fremd ist und von der er doch schreibt, Römer 1 ab Vers 9, Gott ist mein Zeuge, dass ich ohne Unterlass an euch denke und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's wohl einmal fügen möchte durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen. Hat es euch heute Morgen verlangt, danach die Gemeinde zu sehen, die Geschwister zu sehen, in der Gemeinschaft mit Jesus zu sein und mit den Geschwistern? Wir haben ja auch allen Grund, hierher zu kommen. Wir kennen uns, wir mögen uns, wir haben schon viel Positives miteinander erlebt. Der Paulus kennt die Gemeinde noch nicht und doch, er verlangt danach, ganz tiefes Verlangen, ich möchte zu euch kommen. Das ist der Paulus, der diesen Brief schreibt. An wen? Vers 7. An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. Ich sage mal ganz salopp, verzeiht mir, das ist nicht an Hinz und Kunz gerichtet. Das ist nicht irgendwer, wer zu dieser Gemeinde in Rom gehört. Das ist nicht irgendwer, der heute Morgen hier als ein Kind Gottes sitzt und an den sich auch dieser Brief richtet. Das sind Geliebte Gottes, die wir heute Morgen sitzen. Gott hat uns unendlich lieb, unendlich lieb. Und an solche schreibt Paulus diesen Brief. Und es sind berufene Heilige. Ich werde später noch mehr darauf eingehen. Und diese berufenen Heiligen und Geliebten Gottes, die leben in Rom und sind quasi in der Höhle des Löwen. Ich möchte es ganz bewusst so nennen. In der Höhle des Löwen, in der Hauptstadt des Römischen Reiches, wo ein Tempel neben anderen steht. Wenn ich Führungen in Rom mache, was auch zu meinen Aufgaben gehört, dann muss ich auch immer ein Rom zur Zeit des Paulus zeigen, was einfach religiöse Hochburg ist, wo sich alles um Religion dreht. Aber es geht nicht um Jesus. Es geht nicht um Jesus hier in Rom, sondern es geht auch ganz, ganz stark um einen anderen Sohn Gottes. Einen anderen Sohn Gottes. Weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt, ihr habt es hoffentlich von mir schon mal gehört, dass der Kaiser Sohn Gottes war. Als Sohn, hätte meine Frau mich sofort korrigiert, nicht Sohn Gottes war, sondern als Sohn Gottes verehrt wurde, angebetet wurde, aber er war es natürlich nicht. Stell dich mal die Spannung vor. Du glaubst an den wahren Sohn Gottes, der hier am Kreuz hing, und dann wird hier mit Tempeln und Gottesdienst und allem drum und dran dieser Sohn Gottes, der römische Kaiser, verehrt. Und dann gilt der verstorbene Kaiser zu dieser Zeit auch noch direkt als Gott. Und das sind die nächsten Tempel. Da wird der Augustus als Gott verehrt, mit Opfern und allem drum und dran. Da wird der Tiberius verehrt und so weiter und so fort. Jetzt versteht ihr, warum ich sage, die berufenen Heiligen und Geliebten Gottes hier in Rom, die leben wirklich in der Höhle des Löwen. In der Höhle des Löwen. Nicht leicht. Und ich glaube, dass das auch ein Hintergrund ist für diesen großartigen Brief und diese Stärkung mit dem Evangelium, was der Paulus hier als seine Aufgabe sieht. Die Aufgabe des Paulus ist Evangelium predigen. Paulus ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift. Zuvor verheißen durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, das war unsere letzte Predigtreihe. Christus im Alten Testament. Evangelium zu dieser Zeit heißt ganz stark Jesus im Alten Testament. Wir haben noch nicht unsere vier Evangelien zu dieser Zeit, aber Christus war so detailliert angekündigt im Alten Testament, dass es hier heißt, zuvor verheißen durch seine Propheten in der Heiligen Schrift. Heilige Schrift ist zu diesem Zeitpunkt Altes Testament. Deshalb freue ich mich über unsere letzte Predigtreihe. Ich glaube, sie war lang. Wenn ich Ebo richtig verstanden habe, sind wir bei 35 Mal gewesen. Wenn ich richtig, oder 34 oder 35? 31, du hast. Okay, 31. Aber das ist doch ein ganz wichtiges Thema. Christus ist von Gott angekündigt im Alten Testament. Er ist Mensch geworden und vor allem Evangelium, das ist die Botschaft vom Sieg Gottes. Das habe ich versucht auch euch zu vermitteln in der letzten Zeit. Das hat Werner am letzten Sonntag auch vermittelt. Das ist Evangelium. Gott hat am Kreuz gesiegt. Jesus Christus ist der Sieger. Jesus Christus ist König. Jesus Christus herrscht. Ist euch bewusst, was heute für ein Tag ist, was heute um 18 Uhr in etwa beginnt? Rosh Hashanah, Kopf des Jahres, heißt das übersetzt. Es ist jüdisches Neujahr, jüdisches Neujahr. Die Juden haben einen anderen Kalender als wir. Deshalb ist ein Neujahrstag, sie hat haben eigentlich zwei, aber der Neujahrstag beginnt heute Abend. Warum erzähle ich euch das? Die Botschaft von Rosh Hashanah ist, Gott regiert als König über alles. Gott regiert als König über alles. Ist das nicht Evangelium? Ich wünsche mir mal so ein Neujahr, Anregung an die Gemeindeleitung, Neujahrsgottesdienst, wir feiern mal Rosh Hashanah. Würde mich sehr, sehr freuen, weil das ist so eine richtige Botschaft. Gott ist König. Also du kommst ein bisschen so vor, als wird unser Neujahr manchmal ein bisschen dahin plätschern. Gott ist König. Gott ist Sieger. Gott herrscht. Das ist die Botschaft des Römerbriefes. So haben wir den Paulus ausgesondert für das Evangelium. Wir haben die Aufgabe, Evangelium predigen. Und wir haben ein Ziel aller Predigt des Evangeliums. Und das ist Gehorsam des Glaubens. Gehorsam des Glaubens. Da heißt es, durch Gott haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden, zu denen auch ihr gehört. Unter allen Heiden, es sind nicht Juden, an die er sich hier in erster Linie wendet, sondern er wendet sich an die Heiden, die sich bekehrt haben. Heidenchristen. Und mir gefällt dieser Satz, zu denen auch ihr gehört. Aus dem einfachen Grund, ich gehöre dazu. Ihr, die allermeisten von euch, gehören dazu. Wir sind bekehrte Heiden. Wir haben keine jüdische Wurzeln. Und so richtet sich diese Predigt des Evangeliums auch direkt an mich als ein Heide, der sich zu Jesus Christus bekehrt hat, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Gehorsam des Glaubens sind zwei einfache Worte. Gehorsam, was heißt Gehorsam? Ich tue das, was mir jemand sagt. Ganz einfach. Ich tue das, was jemand sagt. Wir hatten vorhin dieses Gleichnis von Jesus, dieser Vergleich mit einem Vater und zwei Söhnen. Der Vater sagt was zu den Söhnen und Gehorsam ist, ich tue es. Der eine macht das. Ungehorsam ist, ich tue es nicht. Das ist der andere Sohn. Gehorsam des Glaubens heißt erstmal Gott gehorchen. Das ist das Wesentliche. Gott wirklich gehorchen. Gehorsam des Glaubens. Glauben. Vertrauen. Ich hatte in dieser Woche so ein bisschen Aha-Erlebnis. Ich bin mal wieder geflogen. Früh morgens, diesmal war es Zürich. Und es ist mir nicht gleich gekommen, was ich da eigentlich tue. Aber bei der Landung, es war eine wunderschöne, butterweiche Landung. Es war gar kein Problem. Es gab schon andere Flüge. Nein, war ein ganz normaler Flug, war kein Anlass. Und plötzlich ging es mir durch, Thomas, was machst du da eigentlich? Was machst du da eigentlich? Du gibst dein Leben in die Hand eines Menschen, den du noch nicht mal kennst. Ich gebe mein Leben in das Hand eines Piloten und Co-Piloten. Die kenne ich nicht. Ich hoffe, dass die fliegen können und auch wieder heil runterkommen. Und ich denke gar nicht mehr drüber nach. Ganz selbstverständlich vertraue ich mein Leben jemanden an, obwohl ich ihn nicht kenne. Das ist Glauben, Gehorsam des Glaubens. Wie vertrauenswürdig ist eigentlich Gott? Und warum tue ich mich manchmal so schwer, ihm völlig zu vertrauen? Beides hängt zusammen. Gehorsam des Glaubens. Ich gehorche Gott, weil ich ihm vertraue. Weil ich ihm vertraue. Kann es sein, habe ich mich gefragt, dass ich manchmal nicht gehorche, Gott nicht gehorche, weil ich ihm zu wenig vertraue. Das liegt aber bei mir. Ganz sicher nicht an seiner Vertrauenswürdigkeit. Warum fällt es mir, ich rede von mir, oft so schwer, mich durchzuringen zu einem, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Wenn doch der Gehorsam des Glaubens auf Gott basiert, Vertrauen zu ihm, warum tue ich mich zu schwer? Ich vertraue doch, dass Gott es wirklich gut meint. Auch dann, wenn er Dinge aufgibt oder auflegt, die nicht so einfach sind. Ich vertraue doch, dass mir nichts entgeht bei Gott und dass er mir nichts vorenthält. Ich vertraue doch, dass Gott den Überblick hat und nicht ich selbst. Ich vertraue doch, dass Gott mächtig genug ist, die Umstände zu ändern, aber auch mich zu verändern. Ich vertraue doch darauf, dass Gott alles kann. Und doch fällt manchmal das Gehorchen so schwer. Ich möchte mich mehr nach ihm ausrichten und mehr erfahren, wie er ist. Und je mehr du und ich seine Vertrauenswürdigkeit begreifen, umso mehr werden wir auch gehorchen. Wir werden nach der Predigt ein Lied singen. Und in diesem Lied heißt es, zum Glaubensgehorsam befreit. Zum Glaubensgehorsam befreit. Wir müssen freigemacht werden für diesen Glaubensgehorsam. Ich behaupte, keiner, der heute hier ist, dem ist das in die Wiege gelegt, Gehorsam. Und ich wünsche mir manchmal, mir wäre mehr in die Wiege gelegt, absolutes Vertrauen zu Gott und nicht zweifeln. Bin froh, dass Gott uns zu diesem Glaubensgehorsam wirklich befreien wird. Ein zweiter Punkt. Jesus und Gehorsam, das gehört unmittelbar zusammen. Wenn du so durch die Evangelien und durch die Briefe gehst, das sind zwei Dinge, die gehören einfach zusammen. In Philipper 2 heißt es, Jesus erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Gehorsam. Auch darüber haben wir vor wenigen Wochen geredet, wie schwer es für Jesus war, diesen Weg zu gehen. Der Text geht weiter. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Gehorsam, Erhöhung. Ich habe hier ein Stichwort stehen, es geht nicht billiger. Es geht nicht billiger. Gott hat diesen Weg für seinen Sohn gewählt. Warum sollte das für uns anders sein? Aber, ich habe bewusst auch den zweiten Vers gelesen, erst der Gehorsam bis zum Tod am Kreuz, dann die Erhöhung. Wie ist das bei uns? Gott führt uns nicht nur in Tiefe, 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 sondern wenn ich Gott gehorsam bin, werde ich auch erhöht. Ich werde natürlich nicht diesen höchsten aller Namen bekommen, das ist klar. Aber Gott lässt uns nicht in der Erniedrigung, sondern er erhöht uns, er macht uns neu, er richtet uns neu auf sich aus und er wird uns verändern. Hebräer 5, so hat Jesus, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Auch da habe ich vor kurzem drüber geredet. Das ist für mich so eine Stelle, da frage ich mich immer wieder, will ich das? Will ich das? Will ich wirklich diese Erziehung Gottes? Oder weiche ich dem nicht doch lieber aus? Und wenn ich mich das frage und ich gebe mich hinein, dann erlebe ich, und das erlebt ihr auch, immer wieder, wie Gott durchführt und wie ich, wenn ich Gott gehorsam war, besser herauskomme als vorher. Gestärkt herauskomme, verändert herauskomme. Ich habe eben gesagt, erhöht herauskomme. Gott gehorsam lernen. Und schließlich Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn Gottes nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen. Ewiges Leben und Gehorsam gegenüber Gott gehört unmittelbar zusammen. Nächster Punkt. Die Frage ist nicht, ob ich gehorche. Die Frage ist, wem ich gehorche. Das ist Botschaft des Römerbriefs. Es ist nicht die Frage, ob ich irgendjemand oder irgendetwas gehorche. Ich werde jemandem oder etwas gehorchen. Die Frage ist, wem? Manchmal denkt man ja und sagt es auch, der Mensch ist doch frei. Man kann sich doch ganz frei entscheiden, was man tut. Es ist leider nicht so, dass der Mensch frei wäre, tun und lassen zu können, was er will. In Römer 7, Vers 19 schreibt Paulus, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Verrückt, oder? Kennt ihr das? Wie oft nimmt man sich vor, das will ich tun und tut's doch nicht? das Gute. Und wie oft nimmt man sich vor, nie wieder will ich das machen, nie wieder hier fallen. Und dann passiert es doch gerade wieder. Da noch davon zu reden, der Mensch sei frei, fällt mir schwer. Der Mensch ist nicht frei. Wem gehorche ich? Was beherrscht mich? Was treibt mich in die eine oder in die andere Richtung? Ist es das, was in mir selber drin ist? Auch das sagt die Bibel. Sie nennt es auch Begierde. Ist es der Teufel, der an mir zerrt, der auch an meiner Begierde anknüpfen kann? Ist es das, was mich antreibt? Oder ist es Gott? Man hat nur die Wahl, entweder oder. Es heißt im Römerbrief in Kapitel 8, Vers 14, welche der Geist Gottes treibt, antreibt, zieht, die sind Gottes Kinder. Als Kind Gottes wirst du von Gott getrieben. Es gibt Zeiten in meinem Leben, da komme ich mir vor wie ein Getriebener. Das kennt ihr auch wahrscheinlich. Nur das ist dann leider nicht Gott, der mich treibt, sondern alles Mögliche. Die Frage ist, was treibt mich an? Wie beginnt Paulus diesen Brief, Römerbrief? Paulus, ein Sklave Christi Jesu. Ein Sklave Christi Jesu. Es ist nur die Frage, wessen Sklave ich bin. Nicht, ob ich ein Sklave bin. Sklave klingt so negativ, oder? Eigentlich nicht. Wenn es um Gott geht, überhaupt nicht. Aber ein Sklave der Sünde zu sein, was Paulus im Römerbrief auch sagt, das klingt schrecklich. Versklavt unter die Sünde. Römer 6 heißt es, wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Wem ich mich zur Verfügung stelle, dessen Sklave bin ich. Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Das ist die Wahl. Eins von beiden. Genauso erschreckend schwarz-weiß, wie Jesus selber ist, ist Paulus. Entweder oder. Das machen manche betretene Gesichter. Das ist Evangelium. Denn das heißt, ich kann wählen als Christ, wem ich mich zur Verfügung stelle. Ich kann wählen. Dieser Brief ist geschrieben, um den Gehorsam des Glaubens aufzurichten, nicht uns auf den Boden zu drücken. Gehorsam des Glaubens heißt, das geht, das ist erlebbar. Ich kann mich Gott zur Verfügung stellen. Ich freue mich auf den Römerbrief, wo dieses Thema immer wieder kommt. Wer Christ geworden ist, bei dem hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Ein Herrschaftswechsel. Der Sklave der Sünde wird befreit, er wird freigekauft. Dieses Bild haben wir ja auch im Neuen Testament. Und er hat einen neuen Herrn. Halleluja. Machen wir es praktisch. Ich möchte drei wichtige Bereiche nennen, wo es um Gehorsam geht. Erstens, Gehorsam des Denkens. Gehorsam des Denkens. Unser Denken muss befreit werden, dass ich das denke, was Gott sagt. Unser Denken muss befreit werden, so zu denken, wie es in Gottes Wort steht. Wie hat Paulus die Christen in Rom angeredet? Berufene Heilige. 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 Ich sehe hier Heilige vor mir. Jetzt strahlt mal endlich einer. Einer der Heiligen. Heilige. Denke ich von mir, habe ich mich gefragt, als Heiliger. Denkst du von dir als Heiliger? Fühlst du dich heute Morgen als Heiliger? Da sind wir genau beim Thema. Ich fühle mich manchmal überhaupt nicht als Heiliger, ganz im Gegenteil. Es geht darum, dass ich von mir als Heiligem denke, dass ich mich für einen Heiligen halte, weil ich ein Heiliger bin, denn Gott hat es gesagt. Punkt, Ausrufezeichen. Du bist, wenn du ein Kind Gottes bist, ein Heiliger. Ich möchte euch auffordern, prüft euer Denken von euch selbst. Prüft aber bitte auch euer Denken. Ich muss auch mein Denken prüfen über den anderen Christen. Wenn ich Christen begegne, ich denke nicht immer, dass das ein Heiliger ist. Im Gegenteil. Ich habe mich da selbst ertappt, dass ich andere nicht so sehe, wie Christus sie sieht, sondern ganz, ganz anders. Berufene Heilige. Wie denke ich von meinem Mitbruder, meiner Mitschwester? Berufene Heilige. Denkst du von dir als jemand, der von Gott berufen ist? Oder hat Gott dich vergessen? Wir können das gleich genauso weitermachen mit den Gaben. Auch das ein Thema im Römerbrief im 12. Kapitel. Denkst du über dich als jemand, dem Gott Gaben gegeben hat, die du zum Wohl der ganzen Gemeinde einsetzen kann? Oder denkst du von dir als jemand, den Gott vergessen hat? Unser Denken. Eine letzte Stelle. Römer 8, Vers 28. Was steht da? Alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge zum Besten dienen. Also wenn es irgendeine Stelle gibt, wo ich mein Denken immer wieder korrigieren muss, dann an Römer 8, Vers 28. Da steht, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ist das Evangelium? Ich möchte, dass dieses Evangelium mein Denken prägt, wie ich die Dinge sehe, wie ich mir überlege, was in mir vorgeht. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, in Kapitel 10, Vers 5, wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Arbeiten wir auch an unserem Denken. Ihr habt gemerkt, ich rede gar nicht von rechter Lehre. Überhaupt nicht. Sondern ich rede davon, was Gott sagt. So ist es. Und so möchte ich und so sollt auch ihr immer mehr denken lernen. Gehorsam des Handelns. Damit bin ich auch bei Gehorsam eingestiegen. Gehorsam des Handelns. Das Naheliegendste ist, Gehorsam heißt das Tun, was Jesus sagt. Das Tun, was Gott uns aufträgt. Paulus kann von den Römern schreiben, von der Gemeinde in Rom, Römer 16, Vers 17, denn euer Gehorsam ist bei allen bekannt geworden. Muss man sich mal vorstellen. Er war noch nicht dort in der Gemeinde, in Rom. Er war noch gar nicht in Rom gewesen. Aber er hat schon überall gehört, bei allen, wie gehorsam die Gemeinde in Rom ist. Also wenn das von einer Gemeinde gesagt wird, von Christen gesagt wird, überall, die sind gehorsam. Das ist ein tolles Zeugnis. Ein Punkt möchte ich dazu machen, und das ist das Stichwort gute Werke. Ich überschreibe es mal, keine Angst vor guten Werken. Keine Angst vor guten Werken. Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 10, wir sind geschaffen zu guten Werken. Dazu sind wir da. Viele von uns wissen, Paulus bezeichnet uns als neue Schöpfung. Christen sind eine Neuschöpfung. Und jetzt steht hier, geschaffen zu guten Werken. Das ist wie für den Fisch das Wasser, in dem er sich einfach wohlfühlt. Nimm den Fisch aus dem Wasser. Wird nicht gut ausgehen. Nimm den Christ, trenne den Christ von den guten Werken. Dann würden wir nicht mehr das tun, wozu uns Gott geschaffen hat. Im Titusbrief heißt es, unser Heiland Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Dafür ist Jesus gestorben. Ein letzter Punkt. Gehorsam des Evangeliums. Wir haben einen wunderbaren Auftrag. In Markus 16, Vers 15 heißt es, geht in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wir haben eingangs gehört in Römer 1, dass Paulus ausgesondert ist, zu predigen das Evangelium Gottes von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch und nach dem Geist, der heiligt, eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Das Evangelium ist eine Botschaft. Eine Botschaft. Jesus ist Gottes Sohn. Gottes Sohn ist Mensch geworden. Hier heißt es, geboren aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch. Gottes Sohn ist am Kreuz gestorben und er ist auferstanden. Und Gottes Sohn ist eingesetzt in Kraft. Das ist die Botschaft. Ein anderer Punkt für Evangelium, und auch auf den freue ich mich im Römerbrief, das ist hier das Stichwort Kraft. Eingesetzt in Kraft. Paulus schreibt einige Verse weiter in Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die alle rettet, die glauben. Eine Kraft. Hast du die rettende Kraft des Evangeliums erlebt und erlebst sie täglich aufs Neue. Täglich aufs Neue. Wie Gott alle Macht hat in meinem persönlichen Leben. Wenn ich euch irgendetwas an diesem Morgen wünsche, dann das. Dass dieses Evangelium mehr und mehr Wirklichkeit wird in deinem und meinem Leben. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich staune über dich. Du bist so weit gegangen. Du hast dich so weit erniedrigt und hast dabei Gehorsam gelernt. Und du wurdest so hoch erhöht und bist mir doch so nahe. Danke für dein Evangelium, das den Gehorsam des Glaubens aufrichtet. Danke, dass ich, Mensch, gehorsam sein kann, denn du bist vertrauenswürdig und du schenkst die Kraft dazu. Danke, dass du unser Gott bist. Amen.